Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der regionalen Resonanzen. In unserer heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen und Euch die zweite Podiumsdiskussion der Itzehoer Stadtdebatte vom 22.09.2018 vor. Unter dem Leitspruch »Wir müssen reden, statt machen« diskutieren die Teilnehmer der Diskussion miteinander und dem Publikum darüber, wie die Entwicklung Itzehoes als Stadt vorangetrieben werden kann, geben Beispiele und greifen Reibungspunkte an. Die Moderation des Podiums übernahm Hans vom Schloss. Wir steigen mit seiner Vorstellung der Diskutanten ein.
Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion, aber wo sind eigentlich die Diskussionsteilnehmer? Die sitzen mitten unter euch. Und das hat weniger dramaturgische Effekte, als vielmehr ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass wir alle diesem wunderbaren Impulsvortrag folgen wollten. Ich möchte nacheinander unsere Diskutanten hinter diese schwarze Barrikade bitten und begrüße jemanden. Du bist Vorstandsmitglied des Alte Mu Impulswerk e.V. Kiel. Sie ist Mitbegründerin des Fahrradkino-Kombinats in Kiel. Du planst die Gründung einer Genossenschaft für Wohnen und Wirken, also Arbeiten und Leben. Und Sie sind dabei, eine Stiftung für Kultur und offene Werkstätten zu gründen. Bitte begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Friederike Kopp aus Kiel. Eine Frage an dich. Ist die Alte Mu, ich finde den Namen so sympathisch, eine Art Kristallisationskeim für viele Projekte aus dem Kulturbereich?
Ja, nicht nur aus dem Kulturbereich, sondern auch für viele, viele mehr Initiativen. Also nicht nur kulturelles, sondern auch innovative Start-ups aus den Bereichen der Ökologie und Nachhaltigkeit finden bei uns einen Ort. Ja.
Unser nächster Diskussionsteilnehmer ist im Vorstand des Freiraum Itzehoe e.V. Du bist Student für eine unabhängige Jugend- und Kulturarbeit im Spannungsfeld Kleinstadt gegen Großstadt. Ich begrüße sehr herzlich Martin Becker. Und Martin, an dich die sublime Frage: Welche dieser Subkulturen ist denn gerade angesagt?
Die größte und angesagteste Subkultur findet man wahrscheinlich momentan im Fußballsport wieder, bei sogenannten Ultras. Ich glaube, es geht aber gar nicht darum, irgendwie über die größte oder angesagteste zu sprechen, sondern einfach, dass Subkulturen, Jugendkulturen wichtig sind, um einfach Beteiligung zu schaffen, um einfach junge Menschen zu engagieren und zu motivieren, sich bei ihren oder für ihre Interessen einzusetzen.
Ja, yeah. Danke dir. Als 1+3 im Bunde brauchen wir einen selbstständigen Strategieberater. Er ist Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses im Kreis Steinburg. Steinzeit habe ich vorhin gelernt. Pfui. Schwerpunktthemen: urbanes Leben, soziales Handeln und, wir hatten es vorhin, nicht nur Umwelt, sondern Umwelt und Wirtschaft. Bitte begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Tobias Rücker. Die Frage, die sich stellt an den Strategieberater, ist natürlich: Welche Strategien haben wir, um tatsächlich Umwelt und Wirtschaft miteinander zu kombinieren?
Also, da gibt es ja verschiedene Strategien. Da wollen wir noch nicht mal so sehr ins Detail gehen. Fakt ist, dass wir überhaupt erstmal so weit sind, dass wir Ökologie und Ökonomie versöhnen wollen und die Chance auch dazu haben, das ja politisch auch gerade tun, ist schon mal ein ganz großer Schritt. Da sind wir noch relativ am Anfang, das will ich nicht verhehlen. Aber gerade in so einem Stadtprojekt, denke ich mal, hat man große Chancen, genau das zu tun. Weil, wie wir auch in dem Impulsvortrag ja bereits gehört haben, geht halt ohne Geld nichts. Und dass sehr häufig vergessen wird, dass auch viele ökologische Projekte ohne Geld nicht finanzierbar sind, dass Geld irgendwo erwirtschaftet werden muss, das ist eine der wichtigen Aufgaben bei Stadtentwicklung.
Vielen Dank. Zuletzt, als letzten, aber nicht zuletzt, möchte ich euch den Bereichsleiter Städtebau eines europaweit tätigen Anbieters für Architektur- und Ingenieursdienstleistungen vorstellen, der von Juli 2015 bis Mitte 2018 Leiter der Stadtplanungsabteilung der Stadt Itzehoe war. Begrüßen Sie bitte mit mir sehr herzlich Marc Springer. Marc, an dich die Frage: Was konntest du in deiner Zeit als Bereichsleiter Städtebau in Itzehoe anregen? Welche Veränderungen konntet ihr anstoßen, auch wenn die Zeit ja relativ kurz war? Was hat die Itzehoe zu verdanken?
Ich hoffe zumindest ein wenig. Also während meiner aktiven Zeit hier in Itzehoe, übrigens vielen Dank für die Einladung, während meiner aktiven Zeit hier in Itzehoe konnte ich beteiligt sein an der Innenstadtentwicklung. Wir haben dort ein Förderprogramm aufgelegt. Wir haben ein wichtiges Bürgerprojekt auf den Weg gebracht als Stadtverwaltung, nämlich die neue Störschleife gemeinsam mit dem Verein Störauf e.V. Und wir haben das Thema Wohnbauentwicklung im Eichtal-Kratt weiter betrieben. Darüber wurde ja schon kontrovers diskutiert heute.
Der rote Faden, der sich durch den ganzen Tag hier auf Planet Alsen gezogen hat, ist die simple Tatsache, dass die unterschiedlichsten Menschen, Gruppierungen, Interessenvertretungen miteinander, und es ist eine ganz irre Idee, reden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine Stadt ist die Summe aller ihrer Einwohner mit unterschiedlichsten Interessengruppierungen. Im Internet, insbesondere bei Facebook, gibt es Bestätigungsräume, Echokammern. Und ein Problem ist, dass diese Menschen, die das nur noch benutzen, nicht mehr aus diesen engen Räumen herauskommen. Wir begrüßen alle, die wir heute Abend hier auf der Podiumsdiskussion sitzen und auch den ganzen Tag mit den vielen unterschiedlichen Projekten erlebt haben, dass eben in so einem Format Stadtdebatte, wir haben festgestellt, in wie vielen Städten und wie vielen Regionen die Menschen beginnen, so ein Konsensprinzip zu benutzen, Bürgerbeteiligung zu machen, miteinander ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam ihre Stadt zu gestalten. Durch dieser rote Faden durchzieht sich den ganzen Tag und auch diese Diskussion. Und es gibt verschiedenste Themen, über die wir sprechen können, eben mit diesem roten Faden folgend. Im Anschluss daran können wir natürlich sehr gerne Impulse von euch, aus dem Publikum aufgreifen. Wir haben hier geballte Fachkompetenz, jeder aus seinem Bereich, die aus ihren Blickwinkeln diese Fragestellung aufgreifen werden, um Antworten zu finden. Die Stadt im Mittelalter als ein Schutzraum der Menschen vor Räubern und Raubtieren, dass man als Menschheit, nachdem wir sesshaft geworden sind, unsere Spezies, die Stadt als Erfindung, als Schutzraum für uns gefunden hat, bekommt nach den aktuellen Entwicklungen wieder eine gewisse Aktualität, will ich es mal nennen. Denkt an diese Phänomene wie Landflucht, dass es sich immer mehr wieder in die Städte zurückzieht. Vielleicht ist das ein Konzept, dass wir im 21. Jahrhundert vor dem beginnenden Klimawandel, dass die Stadt wieder eine Art Schutzraum ist. Meine Frage an die geballte Kompetenz: Wie seht ihr die Stadt der Zukunft vor den Herausforderungen, die vor uns liegen? Wer möchte?
Also die mehr von der Landflucht, die möchte ich jetzt gerne mal beseitigen, weil wir haben es nämlich gerade andersrum gerade. Wir haben nicht eine Stadtflucht. Das ist Realität. Wenn man heute mal ins Hamburger Abendblatt reinschaut, sieht man relativ viele Artikel darüber, dass immer mehr Leute aus dem lauten und hellen Hamburg raus wollen, wieder in die Stadt, ins Umland. Der Speckgürtel ist gut gefüllt und Itzehoe wird davon dahingehend profitieren, dass genau diese Menschen aus Hamburg auch zu uns kommen wollen. Das heißt also, die Frage, ob die Stadt wirklich jetzt so eine Schutzfunktion hat, die würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Die Menschen, die die Möglichkeit haben, wollen raus. Das heißt also, wir als Mittelstadt dann eher, müssen eher zusehen oder auch als Kreis, dass wir Bedingungen schaffen, die attraktiv sind für die Städter, dass sie hier rauskommen und eine lebenswerte Umgebung finden zu bezahlbaren Preisen und ganz wichtig, die Anbindung an die Stadt nicht verlieren, an die Großstadt. Und deswegen, das hatten wir vorher auch, was sind wir hier als Stadt, sind wir Metropolregion? Ich finde die Abgrenzung immer ganz schwierig. Wir sind natürlich einerseits Stadt in Itzehoe, aber auf der anderen Seite ganz klarer Teil der Metropolregion, die auch wichtig ist. Hamburg platzt eigentlich aus allen Nähten. Wirtschaftlich gesehen, die Wirtschaft hat Probleme da, ihre Standorte zu finden. Die Menschen, die sich dort nicht mehr wohlfühlen. Also müssen wir darüber nachdenken, wie wir sie hier attraktiv, es so attraktiv machen können, dass wir diese Menschen und auch die Firmen gewinnen können, damit wir Arbeitsplätze haben für die Menschen, die hierher ziehen.
Möchte jemand erwidern?
Also vielleicht nur ergänzen. Also erstmal finde ich es sehr, sehr positiv, auch dieser Blick auf Itzehoe zu sagen, Mensch, also wir können hier was gestalten, ne? Weil es gibt eine Energie gerade, die da unterwegs ist. Und es ist tatsächlich so, dass eine ganze Menge Leute sich fragen, ob das denn noch so gut ist, jetzt in der Stadt zu wohnen. Man muss natürlich leider auch sagen, dass trotzdem die Realität so ist, dass es immer noch viele Menschen in die Städte wollen. Und zwar aus ganz einfachen Gründen. Da gibt es Jobs, da gibt es Arbeit und da gibt es das, was ich das Stadtversprechen nenne. Also wir sind viel in so kleineren Städten auch unterwegs, die teilweise noch kleiner sind, viel kleiner sind als so, aber manche auch ein bisschen größer. Und die alle kämpfen mit diesem Stadtversprechen eigentlich. Ja, so, das heißt, eine gewisse kulturelle Vielfalt zu bieten, eine gewisse Möglichkeit, sich selber zu entfalten, ja, eine gewisse Möglichkeit auch, tätig zu sein, ökonomisch tätig zu sein, aber auch gesellschaftlich tätig zu sein. So, das sind so einige wenige von vielen Ebenen dieses Stadtversprechens. Und auch eine kleine schwäbische Stadt hat ein gewisses Stadtversprechen, was sie geben muss, wenn sie weiterhin attraktiv sein will. Na, und ich glaube, dass so eine Stadtdebatte auf jeden Fall ein Teil dieses Stadtversprechens sein kann. Na, dass es hier eine Zivilgesellschaft gibt, die was will und die auch sich artikuliert.
Ich wollte kurz das Stichwort kulturelle Vielfalt aufgreifen und denke daran, dass in der Stadt nicht nur die Arbeitswelt ein zentrales Thema der meisten Menschen ist, die in der Stadt leben und kulturelle Vielfalt nicht nur verstanden sein sollte als Abendbespaßung, Kino, Kultur, Oper und Theater, sondern dass kulturelle Vielfalt auch ganz wesentlicher Impulsgeber sein kann, um eben aus diesem grauen Alltag herauszubrechen, alternative Lebenspläne zu entwerfen, um damit auch, wir hatten das vorhin schon von Davide Brocchi, den großartigen Vortrag gehört, eine gewisse Resilienz zu erzeugen, also Nachhaltigkeit, Vielfalt zu erzeugen. Und daher meine Frage, und bitte greift das auf, einmal an die Jugend, an den Studenten und an unsere kulturelle Vielfalt zu meiner Linken. Sagt bitte.
Das ist eben für mich auch ganz klar die Frage der Perspektive. Natürlich möchten irgendwann Menschen, die sich dumm und dämlich verdienen in Hamburg, kommen dann an den Punkt, dass sie wahrscheinlich realisieren, Mensch, Stadtluft ist doch nicht so geil, ich würde gerne wieder in die Kleinstadt ziehen. Aber welchen Gewinn habe ich als Kleinstadt davon, wenn hier Leute, die dann, ich will nicht sagen reich sind, aber hier genug Kohle haben, an den Stadtrand ziehen und sich ein Haus in irgendwelche Naturräume setzen. Davon halte ich relativ wenig. Interessanter ist vielmehr der Ansatz eben, warum hauen hier immer noch alle jungen Leute ab? Warum wollen alle jungen Leute unbedingt in die Großstadt? Und die wenigsten studieren und ziehen dann sofort wieder zurück. Dadurch stellt sich für mich hier eigentlich viel mehr die Frage, was kann ich dafür tun als junger Mensch, dass junge Menschen vielleicht zweimal nachdenken und sagen, auch eine Kleinstadt kann so viel bieten, dass ich will nicht sagen zum Studieren pendel, aber dass ich mir eine Ausbildung suche und hier vor Ort bleiben kann. Oder auf jeden Fall sage, ich ziehe zum Studium zwar weg, weil ich es muss, aber hier ist es so cool, ich komme auf jeden Fall wieder zurück. Und das können, glaube ich, die wenigsten Kleinstädte momentan.
Danke. Ja, ich kann da ergänzen, vielleicht mit einer persönlichen Perspektive. Ich bin am Stadtrand von Berlin aufgewachsen und fand das immer furchtbar, so weit fahren zu müssen, bis man dann irgendwo ist, wo was los ist, weil bei uns war nichts los. Und ich war so dankbar, dass ich irgendwann nach Kiel gezogen bin, um da zu studieren und da die Mieten noch so günstig waren, dass man wirklich irgendwo im Zentrum wohnen konnte. Und auch für mich war es dann während des Studiums die Frage, okay, ziehe ich dann jetzt hier danach wieder weg? Gehe ich irgendwo hin, wo die Kultur tobt? In Kiel war eher nicht so viel los. Und dann haben wir für uns die Alte Mu entdeckt und haben diesen Raum erobert. Das ist eine ehemalige Kunsthochschule in Kiel und machen jetzt seit 5 Jahren dort Projekte. Und für mich steht das überhaupt nicht mehr zur Diskussion, dass ich irgendwie an den Stadtrand wiederziehe. Und für mich wäre das eine absolute Horrorvorstellung, hier in Itzehoe zu wohnen, um nach Hamburg pendeln zu müssen oder so. Also ich will nie wieder eine Stunde Bahn fahren müssen irgendwohin.
Marc, wie bekommt man als Stadtentwickler diese verschiedensten Interessen gemeinsam mit Politik, Verwaltung, aber auch Investoren, also insgesamt Bürgern, unter einen Hut?
Ja, da würde ich ganz gerne nochmal auf Julian Petrins These von dem Stadtversprechen eingehen. Was verspricht uns eigentlich die Stadt? Die Stadt, auch eine kleine Stadt wie Itzehoe mit rund 30.000 Einwohnern, auch eine Stadt, die einen starken Bezug zur Metropole hat wie Itzehoe, sie könnte größer sein. Der Bezug könnte größer sein, ist es im Moment nur bedingt, will ich mal sagen. Mangels entsprechender Mobilitätsmöglichkeiten in die Stadt hinein, HVV fehlt etc. Aber was verspricht so eine Stadt für die Menschen und für die Bewohner? Ich glaube, um dieses Stadtversprechen der Vielfalt, das ist eigentlich eine Frage der Vielfalt, der Diversität verschiedener Lebensformen, verschiedener Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten, dazu gehören kulturelle Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die angesprochen wurden. Das Wohnen, was ich sehr wichtig finde, gerade in einer Stadt wie Itzehoe als Wohnstandort in der Metropolregion Hamburg mit vertretbaren Grundstückspreisen, mit vertretbaren Bodenpreisen hier noch im Vergleich zur Metropole. Das ist nämlich ein Fund, womit der Standort Itzehoe wuchern kann. Die relative, gerade erwähnte, durch den noch nicht vorhandenen HVV-Anbindung und entsprechende Taktung im öffentlichen Verkehr relativ gute Anbindung an die Metropole Hamburg. Dieses Stadtversprechen, an dem sollte die Stadtgesellschaft, die Stadt, die Verwaltung, die Politik vor allen Dingen auch, an diesem Stadtversprechen sollte die Stadt gemeinsam arbeiten, denke ich. Und wenn man von einem Stadtversprechen spricht, vielleicht spricht man eher von einem gemeinsamen Ziel. Wir hatten heute in der Nachmittagsdebatte das Thema Stadtwerkstatt, in dem man möglicherweise als Format der Beteiligung, der gemeinsamen Diskussion darüber sprechen kann, wie eigentlich die Stadt in Zukunft aussehen kann, was das Bild einer Stadt in den Köpfen der Menschen sein kann. Ich denke, so eine Diskussion, die über das spricht, über das als Gegenstand hat, was eigentlich diese Stadt bedeutet, zum Beispiel auch als Ort der Identität, Stadtversprechen, das ist mein Ort, in dem ich lebe. Der Ort hat landschaftliche Eigenheiten, die Stadt am Geesthang, die Marsch und die Stadt an der Stör, die besonderen Eigenheiten dieser Stadt herauszuarbeiten und sich zu überlegen, das ist eigentlich eine ganz besondere Geschichte, ein ganz besonderer Ort, in dem ich lebe.
Okay, ja. Das ist natürlich dann immer eine durchaus individuelle Aufgabe von Stadt zu Stadt. Aber wisst ihr, was mir auffällt, ist Stadtversprechen. Es klingt ganz wunderbar. Stadtmachen klingt so glatt. Entschuldigt mal das Wort Politikersprech. Sagt mal jetzt an alle die Frage, wie kann man denn dieses Stadtversprechen einlösen? Wie könnt ihr sicherstellen, ihr Stadtmacher, dass wirklich alle Beteiligten gefragt werden? Sowohl der Punk als auch die Rentner, die vielleicht nur vormittags können, aber nicht mehr abends. Der Punk, der kein Interesse dran hat. Der Pendler, der 11 Stunden insbesondere unterwegs ist und einfach viel zu müde ist, um sich an Politik zu beteiligen. Wie erreicht ihr diese Menschen? Oder anders gefragt, welche Lobby haben leerstehende Häuser?
Also wir hatten ja schon die eine oder andere Bürgerbeteiligung hier in Stadt und Kreis. Die hat mich in den letzten 10 Jahren, hat mich das eins gelehrt. Das war unter anderem, wie erreichen wir die Leute? Durch Veranstaltungen und selbst online. Wir hatten, wie das ums Kreishaus ging, eine Online-Beteiligung. Und da war ich entsetzt. Und seitdem ist mein Lieblingsspruch, eine Bürgerbeteiligung, an die sich der Bürger nicht beteiligt, ist relativ sinnfrei. Und das ist eine Realität. Wir hatten eine Online-Beteiligung über das Kreishaus. Die lief ein gutes Jahr. Wir hatten, ich glaube, noch nicht mal 1000 Zugriffe. Das wurde beworben in den Zeitungen, in den Wochenblättchen etc. Keine 1000 Zugriffe und 20 Leute, die mitgemacht haben, wovon 15 Kreistagsabgeordnete oder Abgeordnete der Ratsversammlung waren. Also meine Damen und Herren, ernsthaft, bei der Frage werde ich ganz, ganz, oder meine Euphorie schwindet dann ganz arg.
Jetzt wissen wir, was nicht geht.
Naja, aber das, weil Sie gefragt haben, wie erreiche ich die Leute? Das heißt also, wenn ich Veranstaltungen mache, Gesprächsangebote mache, selbst online, um dann auch modern zu sein, und das wird einfach nicht angenommen, ja, dann muss ich sagen, interessiert entweder das Thema nicht oder den Leuten ist es einfach piep egal.
Wessen Schuld ist das? Ich habe hier kurz, ja?
Ja. Ja, das kann ich mir jetzt vorstellen, wer schuld sein wird, aber das ist so nicht.
Nein, ich glaube einfach, die Frage ist, muss man nicht irgendwann mal neue Wege gehen? Also, ja, die Frage ist eben, muss man nicht neue Wege gehen? Also wir stellen uns diese Frage als Verein ja auch regelmäßig, wie erreiche ich junge Leute? Und dadurch, dass hier jeder wegzieht, muss ich mir diese Frage konstant neu jedes Jahr quasi stellen. Und in meinen Augen muss ich diese Frage auch, ich will jetzt niemanden angreifen, die Politik oder die Stadtverwaltung oder wer auch immer stellen, wie kann ich von mir aus, ich muss nicht warten, bis irgendwann ein Bürgerentscheid ansteht oder sowas und bis mir auf die Füße getreten wird, wie kann ich vielleicht mal neue Wege gehen, zwei Schritte vorausgehen, ohne dass ein Anstoß von außen erfolgt?
Danke. Auf meine provokante Frage hat dann natürlich der Impulsvortrag von Dr. Petrin natürlich schon Antworten gegeben. Aber vielleicht die Gelegenheit, das nochmal zu vertiefen?
Das ist eine Wortmeldung.
Und zwar finde ich es eigentlich immer schön, wenn von Initiativen, die es versuchen gut zu meinen, gefragt wird, wie erreichen wir die Leute, und ich kenne das selber auch als Veranstalter oder ähnliches, wie erreicht man Leute? Man erreicht die Leute meistens am besten da, wo sie sowieso schon sind, und zwar in
Test, ah, perfekt, in städtischen Begegnungsräumen. Was sind diese städtischen Begegnungsräume? Es sind vor allen Dingen Bars oder ähnliches, also wo Leute einfach aus verschiedensten Gründen, die nichts erstmal mit der Diskussion direkt zu tun haben, hingehen und dort die Diskussion starten können. Das Ding ist aber, dass diese Bewegungsräume nicht nur, ich komme aus Hamburg, nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Städten nach und nach platt gemacht werden und die Leute gar keinen Platz mehr haben, sich treffen zu können und dort austauschen zu können. Und wenn ich mich dann frage, dass es eine Online-Umfrage oder sonst was gab, wo die denn angekündigt worden ist, wenn man sie nur auf einer Facebook-Seite veröffentlicht, die vielleicht nur 300 Likes oder so, ich weiß es nicht, ich mutmaße gerade nur, aber man erreicht es am besten, wenn man die Leute ja da drauf anspricht, wo sie es am wenigsten erwarten. Wie zum Beispiel bei Bars, bei Konzerten etc. einfach direkt ins Thema zu bringen und nicht ein Plakat aufzuhängen. Das ist, in der Zeit leben wir nicht mehr. Und letzten Endes, da kann ich auch ganz gut zu dieser Jugendfrage oder allgemein, wie erreichen wir denn die Leute oder wie schaffen wir es, dass die Leute wieder in den Stadtprozess mit eingebunden werden, ja, indem man sie ernst nimmt. Und das genau ist auch das Problem mit der Jugend. Wenn man als Jugend nicht ernst genommen wird, dann fliehe ich auch aus der Stadt. Ich weiß das selber, weil ich bin am unteren Stadtrand von Hamburg groß geworden, nämlich in Seevetal. Und da war das nämlich auch so, dass die Busse nach 22 Uhr gar nicht mehr fuhren. Und da blieb halt auch nichts anderes übrig, als auf die Autobahnbrücke sich zu setzen und Autos zu zählen.
Vielen Dank für die Idee. Im Impulsvortrag habe ich noch vor Augen, auf Augenhöhe begegnen. Wir haben hier an der Säule eine Wortmeldung. Die Dame?
Ich beziehe mich auf den Anfang der Diskussion. Und zwar ging es darum, dass gesagt wurde, die Leute fliehen eigentlich wieder aus den Städten aufs Land, weil sie die Lautstärke nicht wollen, Verkehrslärm und so weiter. Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Die Leute wohnen sehr gerne in der Stadt. Es ist einfach kein bezahlbarer Wohnraum mehr in den Städten. So. Und wenn ich dann höre, dass sozusagen wir Metropolregion sind und müssen den Hamburgern etwas bieten, ja wem denn, welcher Klientel denn? Das Eichtal, ist das bezahlbarer Wohnraum? Die Politik muss sich Gedanken machen. Ja, die Politik hat sich lange genug Gedanken gemacht, wie sie Itzehoe kaputt macht. Und jeder seine Eigeninteressen, die ganzen Parteien verfolgen Eigeninteressen. Wieso wird denn überhaupt mal ein Itzehoer befragt? Wann? Wo? Zum Eichtal? Nein, da muss es erstmal Protest geben. Es wird vorher entschieden und dann dürfen die Bürger auf die Barrikaden gehen und sozusagen sich beteiligen. Im Nachhinein. Das sieht man deutschlandweit und nicht nur in Itzehoe.
Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für Ihren Impuls. Ich genieße Ihre Energie, aber nicht nur ich, wir alle hier vermutlich. Und die Frage ist natürlich, was nützt es, wenn man als Stadtmachende tatsächlich seine Projekte findet, Mitstreiterinnen findet, wenn die Politik dann weiterhin Entscheidungen trifft, die sich nicht kompatibel zeigen damit. Davide Brocchi hatte sich gemeldet, vielleicht genau zu dem Thema? Nein?
Okay. Ich würde da ganz gerne was sagen zu.
Alles klar, bitte.
Also es ist ja inzwischen Mode geworden, immer alles auf die, oder dieses Politikbashing. Also ich bin ja nun selber, mache das lange genug, Kommunalpolitik, und ich sage Ihnen mal eins. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das ist nun mal unser System. Wir hatten neulich eine Kommunalwahl. Offensichtlich scheint eine gewisse Mehrheit das nicht so zu sehen, wie viele vielleicht hier im Raum. Das muss man auch mal anerkennen. Das heißt also, das Eichtal-Thema war im Kommunalwahlkampf, wenn ich mich recht erinnere, durchaus ein Thema. Das heißt also, es wurde auch darum geworben. Und dann muss man versuchen, auch vielleicht Mehrheiten zu verändern, wenn man da was verändern will. Das passiert in Itzehoe aber schon seit 25 Jahren nicht. So, das Eichtal war ein großes Thema bei der letzten Kommunalwahl bereits. Da braucht man doch nicht mal eine Bürgerbeteiligung erstmal. Sondern das hätte man in der Wahl entscheiden können, indem man die Leute mobilisiert und sagt, mein Gott, dann wählt halt mal nicht mehr die Leute, die das Eichtal kaputt machen wollen, sondern wählt die anderen. Das Dumme in der Demokratie ist allerdings, es gibt halt auch Leute, die anderer Meinung sind und dann entsprechend auch andere Mehrheiten bilden. Also, wenn Sie was verändern wollen, mein Tipp, sehen Sie zu, dass Sie dann die politischen Mehrheitsverhältnisse ändern. Dann muss man auch nicht dann immer fordern, wie das hier war, die Politik muss jetzt vorpreschen und sich überlegen, wie wir an die Leute rankommen. Glauben Sie mir, das tun wir regelmäßig. Wir reflektieren tatsächlich in den Gremien, wie kommen wir an Jugendliche ran, wie können wir die hier halten. Ja, das diskutieren wir seit Jahren. Das Dumme ist, selbst wenn man dann die eine oder andere Gruppe anspricht, da kommt leider auch wenig zurück. Und dann gibt es halt noch die harte wirtschaftliche Realität. Ja, die schlägt dann auch dazu.
Ganz lieben Dank. Stichwort Kommunalwahl. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Kreis Steinburg war. Bei uns im Kreis Pinneberg war die größte Wählergruppe der Nichtwähler. Ja. Und das ist auch ein Statement. Und da ist die Frage, ist das eine Politik oder eine Politikerverdrossenheit? Nichts gegen Sie. Herr Rückert, Sie haben natürlich recht. Wir haben eine repräsentative Demokratie und die Politik entscheidet. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Wahlergebnisse ansehe, ist das auch ein Statement, ob wir tatsächlich die Wähler als Politiker noch erreichen. Ich sage wir, ich bin gar kein Politiker. Jetzt aber, ich habe die Wortmeldung da hinten gesehen, Davide Brocchi.
Eine kleine Ergänzung zum Thema Stadtversprechen. Ich glaube, es ist auch ein kulturelles Problem, wie wir in Deutschland Stadt und Land verstehen. Das hat mit der Kultur der Modernisierung, die ich angesprochen habe. Tradition bedeutet Rückständigkeit, Land bedeutet Rückständigkeit und Stadt sozusagen, gerade Städte wie Berlin, Köln und Hamburg leben auch von einem Image. Da muss man hin irgendwie, wenn man nach oben kommen möchte. Ja, und das ist etwas, was junge Menschen auf dem Land auch verinnerlichen. Es gibt auch dort Jobs, aber es gibt keine jungen Menschen, die bereit sind, die Bauernhöfe der eigenen Eltern zu übernehmen, weil Bauernhof auf dem Land arbeitet, bedeutet irgendwie so Rückständigkeit. So, und ich war in Frankreich letztes Jahr in der Provence zum Beispiel, da hat das Land kulturell gesehen eine ganz andere Bedeutung. Ja. Also diese Verbindung irgendwie auch zur Gemeinschaft. Es gibt viele Menschen, die aus Paris zu diesen Orten fahren und da erlebt auch Vielfalt im Dorf, weil auch dieses Dorfleben, dieses Landesleben eine ganz andere kulturelle Bedeutung, Wertschätzung hat, die ihr nicht gibt.
Danke, vielen Dank. Eine Wortmeldung von hinten, von mir aus gesehen, erstmal rechts hin.
Ja, an den Stadtmanager eine Frage. Sie sprachen vorhin von der Identifikation der Städter, der Bürger hier der Stadt Itzehoe mit ihrer Stadt. Itzehoe, die Stadt im Grünen. Es ist ein, ist ein großer Slogan und auch für mich, die hier lebt, ist Itzehoe die Stadt im Grünen. Was hier tatsächlich passiert, da wird ein Schwimmbad gebaut, das eine Unsumme von Geld verschlingen wird. Schön wäre gewesen, ein Naturschwimmbad zu planen für Itzehoe, eine Stadt im Grünen, ein Schwimmbad, das auch bezahlbar ist für Familien, gerade Familien mit vielen Kindern, gerade Familien und gerade für Kinder, die im Sommer leider nicht mehr wegfahren können, weil die wirtschaftlichen Bedingungen mittlerweile auch in Itzehoe eine Katastrophe sind. Ich bin Schulsozialarbeiterin, ich weiß, wovon ich rede. Wer kann denn das noch bezahlen? Das ist das eine. Und wie naturnah ist denn dieses Schwimmbad, das da jetzt gebaut wird? Wie schade. Es gibt so fantastische Ideen. Es gab Vorschläge, das weiß ich. Das fällt hier in Itzehoe unter den Tisch. Herr Rückert, ich gebe Ihnen recht, ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie so viele Menschen, hier sind heute nicht viele, aber man hört sich ja um und viele Leute waren unglaublich unzufrieden, wirklich unzufrieden mit dem, was hier passiert. Ich kann nicht nachvollziehen, warum wir hier in Itzehoe die wenigen schönen Orte, wir haben sie ja, wie zum Beispiel das Eichtal, hergeben sollen, damit ein paar reiche Hamburger sich hier ein fettes Haus hinsetzen können. Wir brauchen diese Orte, gerade diese Orte. Es wäre schön, wenn Sie mir zuhören, Herr Rückert. Es wäre schön, wenn gerade diese Orte erhalten bleiben, denn das macht eine Stadt attraktiv. Und das ist das, was der Großstädter sucht. Ne?
Okay.
Der sucht einen Ort, wo sein Kind im Grünen sein kann und sich aufhalten kann. Und wenn wir das zerstören, dann ist Itzehoe kein Pfifferling mehr wert. Danke. Muss ich einfach mal sagen.
Danke für den Beitrag. Ja. Während das Mikrofon, bitte von mir aus gesehen, noch mal ganz links rüber wandert. Einen Beitrag haben wir noch. Martin.
Tut mir leid, also ich, weil ich ja auch Itzehoer bin, können wir jetzt vielleicht einfach mal die Themen, die auch vom Podium her transportiert werden sollen, besprechen. Hier wird ein Thema dauervereinnahmt, das ist unglaublich. Das sage ich als Itzehoer, als jemand, der so auf eurer Seite ist.
Was machst du daraus? Ich habe sie nicht vergessen. Was folgerst du daraus? Wie geht's jetzt weiter damit?
Ich finde es einfach eben, also für mich ist es tatsächlich eine riesengroße Herausforderung, weil natürlich, also Demokratie lebt von Austausch und eben wir reden mit solchen Leuten wie Herrn Rückerl, wir reden mit Herrn Springer und dann kommen von außen Leute, die eben das theoretische Wissen bringen, wie jetzt Herr Petrin. Es muss einfach ein Austausch stattfinden und das ist das Entscheidende und nicht, dass man mit dem anderen, mit dem Finger auf denjenigen zeigt und sagt, Edgebatch, so soll es aber nicht sein.
Und wir sind natürlich hier heute den ganzen Tag, um vielleicht die kritische Masse zusammenzubringen, um eben gerade diese Beteiligungsmomente positiv umzusetzen. Aber jetzt haben wir da noch eine Wortmeldung.
Ja, ich kann das ja mal aufgreifen, was Martin sagt. Also es geht mir nicht darum, jetzt in meinem Beitrag da irgendwie Echi-Bechi zu machen, sondern es geht mir darum herauszufinden, warum gehen so wenig Bürger zur Wahl, wie Sie das gesagt haben. Also wir waren hier von der BI die aktivsten in diesem Wahlkampf. Wir haben Monate gestanden und haben immer mit 5000 Bürgern hier geredet. Ja, wir haben 3000 Unterschriften gesammelt, mindestens mit 5000 Bürgern und wir wissen eigentlich so, was hier im Stadt vorgeht. Und wir haben den Wahlkampf der Parteien sehr genau gesehen. Die haben sich überhaupt nicht bemüht. Die haben noch nicht mal eine öffentliche Veranstaltung gemacht. Die hat der BUND gemacht, wo er alle an den Rand gebracht hat. Also mein Eindruck, die Parteien bemühen sich nicht wirklich darum. Sie sind ganz zufrieden damit, dass nur 37% der Itzehoer zur Kommunalwahl gegangen sind. Das ist so beschämend. Keine Partei hat sich dazu geäußert. Die Partei, die SPD, die 10% verloren hat, hat sich nicht dazu geäußert und ist durch Überhangmandate heute genauso stark, wie sie vor der Wahl war. Das ist, also die Demokratie hier ist nicht in Ordnung und das hängt nicht nur mit den Bürgern zusammen. Ja, das muss wirklich, ist ganz wichtige Erfahrung
ganz aus unserem Wahlkampf. Ganz lieben Dank für die Zahlen und die Erinnerung. Aber wir haben hier auf der Bühne tatsächlich Kompetenz. Dr. Petrin, der Impulsvortrag, aber auch an Marc Springer die Frage gerichtet, was kann konkret eventuell jetzt für Itzehoe tatsächlich unternommen werden als konkrete Ideen, als konkrete Anregungen aus Ihrem Erfahrungsbereich? Wie könnte es weitergehen, damit genau diese Probleme aufgegriffen werden können mit einer größeren Bürgerbeteiligung? Nicht nur gefühlt, sondern auch in realen Zahlen.
Darf ich dazu mal was sagen?
Also zunächst einmal, ich bin nicht mehr Mitarbeiter der Stadt Itzehoe und bin hier als Privatmann. Und ich finde, dass das, ich möchte auch nicht unbedingt mit Ihnen jetzt die Diskussion darüber führen, was politisch oder politisch nicht richtig ist, beziehungsweise ob welche Entscheidung fachlich richtig oder fachlich falsch war, aus Ihrer Sicht. Ich möchte mit Ihnen gerne heute Abend über genau das diskutieren, was gerade angesprochen wurde, nämlich wie kann man eigentlich in einer Stadt gemeinsam Stadtentwicklung betreiben, so dass man zu einer lebenswerten, gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung kommt, unter Einbeziehung der Bürger. Mein Vorschlag dazu wäre, dass man endlich einmal gemeinsam sich überlegt, was ist eigentlich diese Stadt? Ich habe gerade von Identität der Stadt gesprochen, dass man einen Prozess anstrengt, einen sogenannten Leitbildprozess oder einen Zukunftsbildprozess, so nenne ich das jedenfalls. Das ist meine private Meinung dazu. Man sollte sich gemeinsam zusammensetzen, Bürger, Beteiligte, Stakeholder, zum Beispiel auch wichtige Gruppierungen, Politiker und die Verwaltung und externe Experten und gemeinsam erarbeiten, was bedeutet eigentlich Itzehoe für mich, was ist das eigentlich für eine Stadt und wo will ich mit dieser Stadt eigentlich hin. Das ist eine planerische Diskussion, das ist eine inhaltliche Diskussion, eine kulturelle Diskussion, eine Diskussion über Stadtökonomie, eine Diskussion über Wohnen in der Stadt etc. pp. Und jetzt noch ganz kurz, ich finde super zum Beispiel, wir haben ein bildhaftes Leitprojekt haben wir in der Stadt und das betreibt die Politik auch mit Vehemenz, nämlich das Thema der neuen Störschleife. Und das kommt aus der Bürgerschaft heraus. Das ist nicht basisdemokratisch mit den Füßen bzw. im Felde entstanden, sondern natürlich von bürgerschaftlichen Teilnehmern und von bürgerschaftlichen Vertretern. Und man mag auch sagen, das ist von bürgerschaftlichen Eliten sozusagen ins Leben gerufen worden. Aber es ist ein Projekt, was die Marke der Stadt Itzehoe, das Bild der Stadt Itzehoe in die Öffentlichkeit rufen soll und uns als Stadt oder die Stadt Itzehoe in der Metropolregion Hamburg wieder auf die Landkarte setzen soll, sodass nämlich solche Fragestellungen wie, wo will ich wohnen, was kann Itzehoe in Zukunft werden, auch viel mehr beantwortet werden können.
Danke dir. Dr. Petrin will ergänzen.
Ja, also eigentlich ganz, ganz viel muss man da gar nicht ergänzen. Ich finde schon auch, dass dieser Gedanke, Leitbild, also viele schreiben das dann mit D und sagen, oh Gott, ne, das ist ja ein Prozess, den will man gar nicht machen. Ne? Aber jemand anders hat mal gesagt, wer sich keine Ziele setzt, der weiß auch nicht, wohin er gehen soll. Und wenn ich weiß, wohin er gehen soll, der weiß nicht, welchen nächsten Schritt er machen soll. Ne? Und das sage ich immer zu den Leuten, die sagen, oh, wer Visionen hat, der muss mal zum Arzt oder so. Ne? Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man sich als Stadtgesellschaft über eine Entwicklungsrichtung austauscht. Die Frage ist, solche Leitbildprozesse können sehr, sehr schnell hohl oder auch ein bisschen stereotyp werden, wenn man dann am Ende sagt, ja, wir sind eine nachhaltige grüne Stadt an der Stör mit viel Lebensqualität und netten Menschen. Also man muss schon präzise auch die Punkte benennen, jetzt die Schmerzen. Ne? Also man muss an die Schmerzen ran. Also wenn ich so ein bisschen reinhöre hier in die Debatte und ich muss gestehen, ich bin wirklich das erste Mal in Itzehoe, obwohl sehr gute Freunde von mir, also eine Freundin von mir hierher stammt, Rike Patwadan, ich weiß nicht, wer die kennt. Ja. Kennt man, ne? Ja, genau. Genau, und das ist immer so ein bisschen wie bei einer Eheberatungssituation, dass man mal reinfühlt, boah, wie heiß geht's schon zu? Und das ging schon ziemlich heiß zu jetzt eben, finde ich. Ne? Also man merkt, da ist irgendwie Energie in der Luft, wie Sie das gesagt haben. Das heißt, wenn man in so einen Prozess der Zielfindung oder Zieldefinition reingeht, da muss man sich klar sein, dass da auch mal die Fetzen fliegen, ne? Und dass man da auch mal ein paar Klärungen braucht und dass man auch an die schlimmen Themen ran muss. Also an die Frage, wie gehen wir mit Leerständen um in der Innenstadt? Wie gehen wir damit um, dass wir Kaufkraft verlieren? Dass wir möglicherweise nicht immer eine wachsende Stadt sein werden? Ne? Das ist nämlich leider auch so, dass diese Bewegung, dieses Hin- und Herwabern der Präferenzen, der Wohnortpräferenzen nicht so eine ganz statische Nummer ist. Ne? Und wie gehen wir aber auch damit um mit der Energie, die aus Hamburg hier reinkommt, dass wir nicht kolonisiert werden? Ne? So diese Fragen, also scharfe Fragen stellen, würde ich dann sagen.
Ganz lieben Dank.
Also darf ich dazu noch mal ergänzen zu dem Leitbild?
Tatsächlich, die Friederike Kopp hatte sich noch gemeldet. Eins nochmal. Ideal ist es natürlich, wenn diese Kraft der Emotionen dann auch ganz konkret in Projekten, in der Realität enden. Dafür vielleicht, Friederike? Friederike?
Ja, also ich kann das jetzt als Außenstehende auch nicht so genau beurteilen, was bei euch jetzt so abgeht, aber ich würde euch auf jeden Fall ermutigen, weiter dran zu bleiben an den Projekten, die ihr euch vorgenommen habt und da weiterzumachen. Ich habe so was gehört wie selbstorganisiertes Café oder so, ne? Macht da weiter, gebt nicht auf und also macht eure Projekte. Wir haben in der alten MU echt ziemlich lange für die einzelnen Schritte gekämpft und kaufen jetzt gerade das Grundstück zusammen mit einer Stiftung und gründen eine Genossenschaft. Also das, man kann ganz schön viel erreichen, wenn man zusammenarbeitet und so ein, wie zum Beispiel Planet Alsen, so ein Anlaufpunkt wird vielleicht für viele Leute.
Ganz lieben Dank, Herr Rücker.
Also ich finde, dass das Thema Leitbildentwicklung, erlauben Sie jetzt so ein bisschen Lächeln dazu, das gab es doch schon mal. Vor 11 Jahren ungefähr wurde in Itzehoe genau dieser Prozess nämlich angestoßen. Das hat damals federführend Wir für Itzehoe gemacht und da hat ungefähr ein Jahr gedauert und da wurde ein Leitbild entwickelt. Das ist ja nicht so, dass das jetzt, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Das gab es doch alles schon. Und wenn es um Beteiligung geht, dann kann ich nur Folgendes
empfehlen. Vielleicht muss man sowas immer wieder mal machen.
Naja, gut, vielleicht nach 11 Jahren sollte man das alte mal nehmen, vielleicht wieder ein bisschen anpassen oder mal sehen, was da richtig war. Zurzeit heißt aber in Itzehoe Stadtentwicklung eigentlich nur an den Symptomen rumdoktern, aber ein ganzheitliches Stadtentwicklungskonzept gibt es ja tatsächlich so nicht, sondern es gibt eigentlich nur ein Innenstadt- oder Futso-Entwicklungskonzept. Wie ich mit ein bisschen Wasser hoffe, die Leerstände in der Fußgängerzone dann wieder zu beseitigen. Mehr ist es zurzeit nicht, ganz einfach.
Allein, es scheint mir, aber ich bin ja auch nur ein Pinneberger, es scheint ja nicht zu funktionieren. Wir reden, glaube ich, mehr im Moment übereinander statt miteinander. Wer schafft den Rahmen, die Rahmenbedingungen, um tatsächlich Bürgerbeteiligung entstehen zu lassen? Darf ich diese Frage kurz auf die Bühne kommen, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen? Und ihr merkt, nicht übereinander reden, sondern hier tatsächlich den Abend auch zu nutzen, damit eine kritische Masse entsteht, um Bürgerbeteiligung, diese Energie positiv zu nutzen. Wer möchte bitte?
Ich bin noch gerade dran. Ich bin noch hier dran. Und passt aber zu der Frage, denke ich, weil Herr Springer gesprochen hat von der tollen Initiative Stör auf. Möchte ich sagen, zerstört wurde die Stör in den 60er Jahren von der Stadt. Und wir haben vorhin in den Vorträgen gehört, was einmal zerstört wurde, ist tot. So kriegen wir die Stör auch nicht wieder auf. Es wird irgendein Ersatzprojekt, wenn überhaupt, und zwar ein sehr teures Ersatzprojekt gemacht, das aber sicherlich ökologisch keinen Sinn macht. Ob es wirtschaftlich Sinn machen wird, das ist die Frage. Aber es ist ein Projekt und da war eine gewisse Euphorie zu spüren. Lasst uns zusammenkommen, auch mit Leuten in der Stadt und lasst uns Projekte machen. Ich denke zum Beispiel, ist noch nicht angesprochen worden, INEFA. Das Gelände könnte man ganz toll alternativ überplanen. Das wäre nur eine Sache. Und ich glaube, es sind so viele gute Ideen. Lasst uns gemeinsam was machen.
Danke für diesen, vielen Dank für den Wortbeitrag. Aber ihr merkt schon ein bisschen, wir sind keine Bürgersprechstunde. Und ich habe so den Eindruck, ein bisschen als Außenstehender, dass ihr natürlich vollkommen zu Recht mit dem Finger auf Projekte zeigt, die nicht funktioniert haben. Heute und hier ist es die Chance und die Möglichkeit, tatsächlich zu überlegen, wie eine kritische Masse, eine Bürgerinitiative, ein Beteiligungsmodell stattmachen, tatsächlich konstruktiv, positiv initiiert werden kann. Wir haben hier kompetente Gesprächspartner und versucht vielleicht ein bisschen den Fokus darauf zu setzen, den konstruktiven Ansatz. Was kann gelingen? Und ein bisschen nicht vergessen, nicht die Vergangenheit wegwischen, aber von dem Fokus aus der Vergangenheit in die Zukunft zu richten, konstruktiv zu denken. Wer greift das auf, bitte?
Kommen wir dann auch wieder auf die Bürgerbeteiligung zurück. Jeder Bürger kann sich an jedem Bauvorhaben beteiligen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist sehr aufwendig allerdings, das gebe ich zu, sich zu informieren. Wobei das heutzutage im Internet relativ unkompliziert geht. Das Ratsinformationssystem ist gut nutzbar. Sie können bei jedem Bauvorhaben sich einbringen. Da gibt es Auslegungsfristen, die sind teilweise Vierteljahr, halbes Jahr, also wirklich lang genug, wo man sich Unterlagen anschauen kann und wenn einem was stinkt, kann man da auch Einspruch gegen erheben und dann kann man sich so auch beteiligen und auch Dinge ändern. Das habe ich übrigens dann auch irgendwann mal bei Attac gesagt, wie so ein Weg dann auch ist, dass man sich einbringen kann und auch dann, wenn man mit Politik unzufrieden ist, durchaus Themen ändern kann.
Das ist in der Tat richtig und natürlich. Und wenn ich mich mal kurz outen darf, als Ex-Piratenparteimitglied. hatten wir die Erfahrung gemacht, dass es natürlich in der Politik, selbst in der Kommunalpolitik, unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Friederike.
Ja, ich würde nochmal, also wir haben jetzt viel über Stadtmachen gesprochen, aber vielleicht ist es auch für manche von uns, also für mich auch, ein zu großes Feld, und wir vielleicht beschränken uns erstmal auf Quartiere oder halt eine Straße oder ein Gebäude und machen da was.
Ja, ich denke eben auch, es geht hier nicht darum, also natürlich immer das Thema Stadt, ja, was will ich denn eine Stadt machen, also meine Berührungspunkte mit der Stadt sind natürlich vorhanden, aber ich kann jetzt nicht mich um alles kümmern. Von daher, ich glaube auch, es ist für gerade junge Menschen nicht wichtig, jetzt so ein Riesenthema Stadt aufzumachen. Natürlich gibt es verschiedene Interessensgruppen, aber für die meisten geht es einfach darum, erstmal etwas zu machen. Das heißt, dass man erstmal loslegt und sich überhaupt irgendwo drin wiederfindet in einem Prozess, der im besten Fall zu irgendwas führt. Und natürlich kann man darüber 100-mal reden. Und man kann auch sagen, und dies passt nicht und das passt nicht und der nervt mich und das nervt mich. Aber ich glaube, genau mit sowas schreckt man am meisten die jungen Menschen ab. Wenn die nämlich nicht die Chance haben, auch mal irgendwie ein Ergebnis zu sehen oder einfach, dass sie was machen können, sondern irgendwie zu Hause sitzen und feststellen, in dieser Stadt gibt es einfach nichts mehr, dann ist das, was letztlich das, was am meisten demotiviert.
Darf ich bitte das Mikro bitten? Hier vorne Davide Brocchi, und dann habe ich noch eine Wortmeldung hinten links.
Ich wollte etwas zur Bürgerbeteiligung sagen. Etwas, was man festhalten sollte, ist, es gibt nicht nur eine Form von Bürgerbeteiligung, es gibt viele verschiedene Formen. Und viele Menschen sind auch bei bestimmten Formen von Bürgerbeteiligung auch resigniert, weil Bürgerbeteiligung sogar Manipulation bedeuten kann, wenn sie von oben verschrieben wird. Manchmal oft bedeutet Bürgerbeteiligung Konsultation der Bürger, aber dann sagen die Institutionen, am Ende entscheiden wir selbst. Man hat bereits die Entscheidung getroffen und man möchte nur Unterstützung für die bereits getroffene Entscheidung. Und was für heute hier eine wichtige Botschaft ist, wenn Bürgerbeteiligung mitgestalten bedeutet, mitgestalten dürfen, dann beteiligen sich die Bürger doch. So, und es geht heute darum, die Bürger zu überzeugen, dass wir diese Möglichkeit haben, nach der ganzen Resignation der letzten Jahrzehnte, schlechte Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung, auch innerhalb der Parteien. So, wir haben beigebracht bekommen, wenn man sich in eine Partei beteiligt, dann darf man die Gesellschaft mitgestalten. Und wir sind von etwas anderes belehrt worden. Also in den letzten 20 Jahren sind 1 Million Menschen aus Parteien ausgetreten. Und warum mache ich solche Projekte wie Tag des guten Lebens und so weiter? Ich war auch Parteimitglied und ich habe das Gefühl gehabt, wir brauchen alternative Räume, wo wir lernen können, wie starke Demokratie eine starke Demokratie gehen kann. So, diese Räume bieten die Parteien nicht mehr, die Institutionen nicht mehr. Wir müssen uns diese Räume selbst schaffen, um zu lernen, wie starke Demokratie gehen kann. Und starke Demokratie meine ich, mitgestalten dürfen. Ein Problem, das wir haben, ist, dass die Sozialungleichheit, die Kombination von Sozialungleichheit und Demokratie irgendwie nicht gut funktioniert. Das heißt, wer studiert hat, kann besser reden und kann sich profilieren. Ja, und diese Sozialungleichheiten reproduzieren sich auch in unseren Prozessen der Bürgerbeteiligung. Und da müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie schaffen wir es, durch bestimmte Organisationsformen, Moderation und so weiter, dass vielleicht auch die Menschen, die sich normalerweise nicht trauen, vor Akademiker zu sprechen, auch zu Wort kommen, mit ihrer eigenen Sprache. Ja?
Und zum Beispiel mit einem Tag für das gute Leben.
So. Also irgendwie so sich auch selbst reflektieren, wie treten wir auf und wie können wir auch einen Raum für die Minderheiten, die schon resigniert sind und immer nur die Erfahrung machen, so wir werden nur abgehängt.
Und
auch von den Akademikern.
Ganz lieben Dank für die Erinnerung. Und nicht zu vergessen, die Tendenzen, dass nach dem Nichtwählen tatsächlich dann noch eine andere Form des Protestwählens genutzt werden, ohne das gar nicht näher zu erläutern. Ihr wisst schon. Eine Wortmeldung hinten links.
Ja, ich kann mich meinem Vorredner eigentlich nur anschließen und dass für mich Politik machen, Stadt machen absolut unabhängig von funktioniert von Parteien, die irgendwie gerade am Start sind, so dass das also ich fühle mich damit davon überhaupt gar nicht selbst, also nicht repräsentiert. Und ich meine, wir sind ja heute auch zusammengekommen und können da irgendwie was draus ziehen. Und für mich heißt das nicht irgendwie meckern, sondern irgendwie was mitnehmen und was selbst organisieren, so.
Danke. Ingrid, hier vorne. Eine Wortmeldung hier vorne links.
Jetzt würde ich mal ganz gern wissen, vielleicht zuerst von Frau Knopp und danach von Herrn Becker. Die Projekte, die ihr hattet oder die, wo ihr wisst, dass es die gab, wo waren die Punkte, die, an denen es vielleicht gescheitert ist, wo waren die Hürden und sowas?
Ja, sehr gute Frage. Also wir sind jetzt halt schon über 5 Jahre in unserem Gebäude. Also nach den ersten 2 Jahren wurde uns mal der Strom abgestellt. Da haben wir dann für über 20.000 Euro halt zum Teil Stromleitung erneuern müssen. Also Geld ist immer ein Thema und halt zum Beispiel Brandschutz, Stromabnahme und so weiter. Das sind auf jeden Fall immer Hürden, die man überwinden muss, die es ja auch offenbar hier gibt mit den Fluchtwegen und so weiter. Aber das kann man schaffen, wenn man irgendwie Geld auftreibt. Genau, jetzt ist auch gerade zum Beispiel bei uns der nächste Prozess. Wir sind gerade zwar dabei, das Grundstück zu kaufen, haben auch große Pläne vor. Wir wollen und wir müssen neu bauen auf dem Grundstück zusätzlich. Und jetzt gerade kommen ganz viele Regeln auf uns zu, noch viel mehr. Und gerade müssen wir ganz da aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr verbiegen und nicht zu sehr uns von der Politik und von den Forderungen von Land und Stadt beeinflussen lassen, sondern uns irgendwie treu bleiben und halt unsere Ideale weiterhalten.
Ganz lieben Dank für deine Praxiserfahrung. Du hattest noch von der Verstetigung gesprochen, also dass ihr jetzt gerade diese Genossenschaft gründet und eine Stiftung gründen wollt und dass Gesetzestexte so seine Welt für sich ist. Okay, Martin.
Also ich glaube, man muss als erstes mal sagen, dass sowohl Politik als auch, ich sage mal Politik, Verwaltung und auch die Initiativen verstehen müssen, dass eigentlich jetzt zum Beispiel niemand in der Stadt was Schlechtes will. Also ich komme ja nicht hierher, um die Stadt kaputt zu machen oder sowas, sondern um hier zu bleiben, die Stadt positiv zu verändern. Und in dem Zusammenhang muss in meinen Augen, und da sehe ich, glaube ich, den Schritt dann tatsächlich so ein bisschen bei der Politik und der Verwaltung, dass sie ermöglichen müssen, dass man den rechtlichen Rahmen, der da ist, auch ausnutzt. Das heißt, dass man nicht mit Scheuklappen guckt und sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sondern dass eben gemeinsam geguckt wird, okay, wir finden das gut, was ihr macht, ihr wollt was, ja, einen Benefit für die Stadt schaffen. Wo können wir uns bewegen, wo können wir Sachen ausreizen, um langfristig gemeinsam davon zu profitieren.
Ich habe hier vorne eine Wortmeldung.
Zum Thema Jugendkultur. Und ich selber bin Mitglied im Jugendparlament Itzehoe. Und ich glaube, in Itzehoe fehlen einfach Jugendlichen die Räume, selber Kultur zu gestalten. Wir haben jetzt zwar das schöne neue HDJ, aber das Problem, was ich da sehe, ist halt, dass halt alles sich in einem städtischen Rahmen bewegt und dass vielleicht auch einfach ein oder mehrere Räume für verschiedene jugendliche Subkulturen geschaffen werden sollten, wo sie halt ihre Jugendkultur frei ausleben können. Und da möchte ich auch noch einmal einen Punkt von vorhin aufgreifen, dass sich halt die Jugendlichen nicht wirklich vertreten fühlen durch Parteien, weil die Parteien sind halt 30, 40 oder die Menschen, die in diesen Parteien sitzen, sind halt 30, 40 Jahre älter als die Jugendlichen.
Und meint alte Leute.
Genau, alte Leute.
Okay, ganz lieben Dank für deinen Wortbeitrag. Und wir haben hier eine konkrete Fragestellung. Ne? An wen kann sich die Jugend in Itzehoe, ich verallgemeine das jetzt mal, wenden, um tatsächlich diesen Rahmen zu schaffen, dass ihr mehr Räumlichkeiten bekommt, kulturelle Vielfalt. Ist das dann nur die Politik oder aber? Und jetzt die Frage.
Das Dumme ist, so ganz ohne Kommunalpolitik wird es halt nicht gehen. Weil wenn ihr Freiräume haben wollt, also ich kenne Freiraum schon sehr lange. Schon wie in der Breiten Straße das Gebäude war, da habe ich selber gerne diskutiert mit Freiraum. Ich finde das auch eine gute Sache. Ich meine, wir alten Säcke waren ja auch mal jung. Ja? Und wir haben auch unsere Freiräume uns irgendwo versucht zu schaffen. Das Blöde ist, heutzutage sind wir halt in einer durchaus durch und durch, versicherten Welt, wo alles dann auch zu 100% alles abgesichert sein muss. Und wir haben einen regulatorischen Rahmen, der uns sicherlich erdrückt. Das stört auch die alten Säcke ab und zu, ja, bei manchen Projekten. Da schütteln wir genauso mit dem Kopf, wenn die Verwaltung uns dann immer wohlgemeint sagt, schön, dass ihr so eine Idee habt, aber können wir leider nicht machen, steht hier und da, in dem Gesetz ist nicht. Ja, dann überlegen wir auch, wie können wir das ausreizen. Fakt ist aber, wenn man sich dann so verwirklichen will, das fällt ja auch nicht alles vom Himmel. Da braucht man halt meistens auch Geld für. Das haben wir gerade freundlicherweise von der jungen Dame aus Kiel gehört, das ist genau das Thema.
Ja, nehmen wir darauf mal das Beispiel Störschleife, da sind mal kurz 100.000 Euro da.
Das heißt ja nicht, dass, also ich persönlich stehe da auch ein bisschen anders. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Also im Kreis habe ich im Kreis schon oft genug gesagt auch. Also witzigerweise, wenn es mal darum geht, mal irgendwie eine Million mehr auszugeben für irgendeinen Bau, dann schreien alle Hurra. Wenn es darum geht, um die Menschen was Gutes zu tun, dann sind 1.000 Euro zu viel und der Haushalt bricht zusammen. Genau, das ist genau der Punkt, der mich ja persönlich auch stört.
Mir geht es gar nicht darum, zum Beispiel, dass diese 100.000 Euro ausgegeben werden, aber es müsste dann, und das ist dieser Aspekt, der fehlt, erklärt werden, warum es notwendig ist.
Ja.
Weil, wenn mir erklärt, dann kann ich es auch verstehen. Und wenn ich es verstehe, dann kann ich auch sagen, okay, gib diese 100.000 Euro aus, das kann Sinn machen.
Okay, dann kann ich sagen, oder nur dazu auffordern, die Möglichkeiten zu nutzen, die es dann nun mal gibt. Ich weiß, das ist immer anstrengend, geh zu den Ausschusssitzungen, sag, erklärt mir das mal, ich möchte mal wissen, die tun das. Okay. Also im Kreis zumindest kann ich versprechen, passiert das. In meinem Bauausschuss auch. In der Stadt, weiß ich, ist es ab und zu ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass es immer Leute gibt, die das tun werden.
Okay, aber ihr merkt schon, ihr dreht euch wieder so ein bisschen im Kreis über das, was nicht geht. Und ich persönlich käme mit 100.000 schon über den Winter. Aber Frage halt konkret hier und heute an die Stadtplaner noch einmal. Wie geht es denn jetzt besser?
Also ich meine, man kann ja jetzt nicht an einem Abend, können wir die ganzen Probleme nicht auf einmal lösen. Ne? Und aber ich glaube, es gäbe schon so ein paar Zutaten, die helfen würden. Ne? Also einmal finde ich es wichtig, dass dieser Rahmen Stadtdebatte auch weiterlebt, ne? Also dass man das irgendwie weiterführt und dass man auch vielleicht klare Themen setzt bei zukünftigen Debatten, welche Themen wollen wir heute diskutieren und auch bei dem Thema bleibt, ne? Damit das nicht so völlig ausfranst. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass man auch aus so einer Gruppe heraus, die hier da ist, ein paar Forderungen auch mal formulieren kann. Durchaus in Richtung Politik, aber auch sozusagen erstmal Forderungen, die generell einfach im Raum stehen. Und das könnten Forderungen sein, die in Richtung gehen der Zutaten, die man braucht, um so eine zivilgesellschaftliche Stadtentwicklung auszulösen. Ich will nochmal sagen, Stadt machen, das ist genau es geht genau um den Rahmen eigentlich dafür, um solche kleinen Projekte teilweise auch möglich zu machen. Ein Instrument könnte sein, partizipativer Haushalt, sage ich mal. Das ist ein Instrument, was Kommunen durchaus an immer mehr Orten erproben. Am berühmtesten ist Paris momentan. Die geben 1% ihres Haushaltsbudgets geben die für Projekte, die von der Zivilgesellschaft gemacht werden. Ja, und das sind 500 Millionen Euro in der Stadt Paris. Ne? Und das sind Projekte, die gehen wirklich in Bottom-up-Projekte. Das sind Gelder, die gehen in Bottom-up-Projekte. Also da könnte sich dann so eine Initiative von euch auch drum bewerben und solche Geschichten. Ne? Das ist so ein Element. Ne? Und so eine Forderung auch mal rauszugeben, zu sagen, warum machen wir nicht hier in Itzehoe auch mal so ein Ding? Wir geben, weiß ich nicht, 2 oder 3%, damit auch irgendwas auf die Waage kommt, geben wir raus. Und da gibt es dann die Frage auch, wie wird darüber entschieden?
Da muss man was einzahlen.
Es gibt ja kommunale Pflichtaufgaben, muss man sagen. Die kommen zuerst, aber da könnte man was mitmachen. Und das andere ist, dass man sicherlich auch darüber nachdenken kann, von Seiten der Stadt, auch der Verwaltung aus, wie können wir solche Initiativen nicht nur eine Anlaufstelle sein, wenn die kommen, sondern wie können wir auch zu denen gehen, wie können wir sie ermuntern, wie können wir sie vernetzen, wie können wir sie stark machen. Also gibt es ja immer dieses Wort des Empowerments oder Enabling oder wie das dann immer so im Fachchinesisch heißt. Ne? Und ich nenne das mal jetzt so ganz schlimmer Begriff vielleicht, aber so eine lokale Entwicklungshilfe, ne? Um es mal so zu sagen. Ne? Also wir sind sehr gut, das irgendwo anders in anderen Kontinenten zu machen, aber bei uns zu Hause funktioniert das manchmal nicht so gut. Und das hat was, da müsste man eine Stelle schaffen wahrscheinlich, die sowas auch macht, sowas vernetzt. Ne? Also so ein Stadtagenten, der rumläuft und nichts anderes tut, als zu gucken, wo können wir gemeinsam Fördermittel herkriegen, wie können wir gemeinsam und da sind Verwaltungen und Politik dann auch, wenn es drauf ankommt, sehr gut darin. Wie können wir gemeinsam auch die Regeln mal so biegen, dass es wehtut, aber dass wir es machen? Ich war gerade gestern auf einer Tagung, da ging es um Kreativität im ländlichen Raum, in Halle war das. Und da waren ein Haufen, da gibt es ja Kommunen, die wissen wirklich nicht, wo es weitergeht. Und die sind nur noch, die sagen, wir können nur noch weiterkommen, indem wir gemeinsam gucken, dass wir die Grau- und Freiräume, die uns die Regeln lassen, auch gemeinsam nutzen. Und dann guckt auch manchmal jemand nicht genau hin und wir machen es trotzdem. Und ne, also diese Allianzen, diesen Schulterschluss hinkriegen, um wegzukommen von dem Gegeneinander damit auch. Weil das ist nicht sehr produktiv, so wenn man immer mit dem Finger auf sich zeigt.
Bis hierhin die Podiumsdiskussion Wir müssen reden, statt machen aus der E-Werkstatt auf Planet Alsen im Rahmen der Itzehoer Stadtdebatte vom 22.09.2018. Wenn Sie die Thematik bis hierhin mit Spannung verfolgt haben, dann sind Sie an dieser Stelle herzlich auf unsere Website und in die Mediathek der Störfrequenz eingeladen. Auf www.kuba-victoria.de können Sie noch einmal den Rest und die ungekürzte Aufnahme hören. Dazu klicken Sie sich einfach in den Reiter Radio Störfrequenz und dort dann in die Mediathek. Bis zum nächsten Mal aus dem Studio Störfrequenz im Kulturbahnhof Victoria in Itzehoe. Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.